Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde vom Lokalmagazin. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast heute hier, nämlich den Herr Herbert Wirth von dem Aktionsbündnis Castor Widerstand Neckarwestheim. Hallo Herr Wirth.
Ja, hallo.
Wollen Sie vielleicht mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen schildern, wofür dann das Aktionsbündnis generell steht und vielleicht ein bisschen über die Geschichte erzählen?
Ja, wir sind das Aktionsbündnis Castor Widerstand Neckarwestheim und haben uns gegründet bereits 1996 aus Anlass von den Castor-Transporten, die damals stattfanden, aber auch um regional gegen AKW-Betrieb in Neckarwestheim vorzugehen. Denn Neckarwestheim ist ja noch das sogenannte jüngste deutsche Atomkraftwerk, das 1989, also noch 3 Jahre nach Tschernobyl, ans Netz ging. Und wir als Bündnis haben uns dann auch überregional vernetzt. Es entstanden dann ab 96, 97 die sogenannten südwestdeutschen Anti-AKW-Initiativen. Die gingen mit Inis hier von Tübingen bis runter nach Freiburg, bis nach Karlsruhe, bis rauf nach Frankfurt oder sogar Wiesbaden. Der AKW Wiesbaden ist einer der aktivsten Gruppen, auch heute noch, die damals auch schon dabei waren. Und da haben wir dann immer hier in Süddeutschland Aktionen zu Atommülltransporten organisiert. Sowohl Demos wie auch dann natürlich versucht, die Castoren zu blockieren.
Für Zuhörerinnen, die nicht wirklich wissen, was man sich unter Castor-Transporten vorstellen kann, was bedeutet das denn, also das auch zu blockieren?
Ja, generell ist der Transport von Atommüll schon immer notwendig für einen AKW-Betrieb gewesen, weil sonst wären die sozusagen verstopft. Und deshalb gab es immer schon Abtransporte in die Plutoniumfabriken Sellafield nach England und La Hague nach Frankreich. Alleine Gewestheim hat über 170 Atommülltransporte durchgeführt. Und dann gab es die sogenannten großen Castor-Transporte, spezielle Behälter, wo dann eine Lagerung für 40 Jahre vorgesehen ist. Und die gingen dann in die neu gegründeten Standortzwischenlager nach Gorleben, nach Ahaus und später dann auch nach Greifswald-Lubmin.
Heute ist ja auch der 11. März und vor genau 11 Jahren ist ja auch Fukushima, also der Super-GAU in Japan passiert. Wie haben Sie generell auch als Aktionsbündnis diesen Tag wahrgenommen und wie machen Sie heutzutage darauf aufmerksam?
Ja, das war meines Wissens ein Samstag. Und da fand eine große Menschenkette statt, von Neckarwestheim hier nach Stuttgart auf dem Schlossplatz. Ich selber war bei der Kundgebung auf dem Schlossplatz in Stuttgart und es wurde dann gegen Mittag bekannt bei uns, also mit Verzögerung, dass in Japan ein Super-GAU oder mehrere Super-GAUs in Atomkraftwerken geschehen sind. Das heißt, das war für uns nochmal ein Schreckmoment im Sinne von AKW-Betrieb. Man muss sich vorstellen, auch gerade für alle Jüngeren, es gab sozusagen den ersten Atomausstieg 2002, 2003, wo es dann über Regellaufzeiten geklärt wurde, dass nach 35 Jahren die AKWs abgeschaltet werden sollen. Und dann gab es im Herbst, also 2010, dann die Laufzeitverlängerung der damaligen Bundesregierung, wo die Energiekonzerne großen politischen Druck entfacht haben. Und dann gab es Laufzeitverlängerungen auf über 40 Jahre. Und dann stand in Baden-Württemberg ja noch die Landtagswahl Ende März an. Und dann am 11. dann geschah Super-GAU in Fukushima, was dann dazu geführt hat, dass dann auch der Bundesregierung in der Führung von Angela Merkel nichts anderes übrig blieb, als wieder diese Laufzeitverlängerungen zum Teil wieder zurückzunehmen. Bis jetzt laufen ja aber immer noch 3 in Deutschland, trotz Fukushima, und sollen Ende des Jahres abgeschaltet werden. Und gleichzeitig hat dann MAPUS, also die CDU-Hochburg Baden-Württemberg, die Wahl verloren und seitdem haben wir jetzt eine grün geführte Landesregierung. Also es war sozusagen ein realer Moment des Schreckens, der dann große politische Auswirkungen bei uns in Baden-Württemberg, in Europa und in der Welt hatte. Das war Fukushima für mich oder für uns damals.
Aber
was waren denn so die ökologischen Folgen von Fukushima? Können Sie uns davon ein bisschen was erzählen?
Am besten werfen wir einfach mal einen stichwortartigen Blick denn nach Japan. Also die Bilder mit dem Tsunami, die kennt wahrscheinlich noch jeder, was dann geschah. Und über 20.000 Tote. Fakt ist jedoch, dass 3 AKWs, die einen Super-GAU hatten, also die Kernschmelze, und dass das bereits verursacht wurde durch das Erdbeben. Es gab eine Verstrahlung von der ganzen Region mit Glück im Unglück. Die drei AKWs liegen direkt am Meer. Also sprich, wenn man jetzt einen Radius zieht von 150, 180 Kilometer, hochverstrahlte Szenerie in Japan, dann wurden dort Evakuierungen durchgeführt von ca. 180.000 Personen. Es gibt bis heute noch natürlich unbewohnte Gebiete dort. Die Evakuierungen waren auch ein großes Leid für die Bevölkerung, denn sie kamen dann in Notunterkünfte und haben nur geringe monatliche Unterstützung erhalten, also bis zum heutigen Tag. Viele tausend Arbeiter, also inzwischen, Japan gibt ja leider keine Zahlen bekannt, aber es arbeiten jeden Tag mehrere tausend Arbeiter seit 11 Jahren dort, um dann noch die Brennelemente zu kühlen, damit nicht der Super-GAU nochmal neu hochgeht. Und in den verstrahlten Gebieten versucht man dann, Dekontaminierungen durchzuführen. Gibt es auch immer viele Fotos, indem man dann die Dächer abwäscht, indem man dann ca. 10 bis 15 cm Erde überall abträgt, das sind die berühmten, in der Regel schwarzen Bags reinmacht und die zu riesigen Halden auftürmt. Und dieses Leid der Verstrahlung, das betrifft natürlich immer noch a. alle Evakuierten und b. alle, die nicht evakuiert wurden und in Gebieten wohnen, wo permanent Radioaktivität, zum Beispiel durch Regen, durch wetterbedingte Sachen aus den Bergen runtergespült wird. Und das alles ist ein gesundheitlich großes Problem. Fukushima ist quasi die Blaupause von Tschernobyl, was Krebs- und Leukämieerkrankungen angeht, bis zum heutigen Tag.
Mhm. Meines Wissens nach kommt ein Großteil des Urans, das in den AKWs verfeuert wird, hauptsächlich aus ehemaligen Ostblockstaaten, beziehungsweise hauptsächlich tatsächlich aus Russland. Wo jetzt das Gas mehr oder weniger gestorben ist, dank des Ukraine-Konflikts. Wie sieht das mit dem Uran aus? Müsste das da nicht genauso problematisch sein? Und wie stellt sich das dann in diesem Licht dar?
Ja, das ist richtig. Also das stellt alle bisherigen Geschäftsbeziehungen jetzt auf den Kopf. Necker Westheim hatte schon früher, also vor 20 Jahren, haben die schon die ersten Verträge mit Lieferungen von neuen Brennstäben mit Russland, also damals mit der Sowjetunion, noch abgeschlossen. Katastrophe. Und heute geht es wirklich darum, dass man beim Thema Atom dann auch den ganzen Uran betrachtet. Stichwort Mali und Frankreich. Also Frankreich Kolonialmacht in Mali. Deshalb findet dort seit langem ein Militäreinsatz von französischen Söldnern statt. Nicht um das Land auf den demokratischen Weg zu bringen, sondern um Rohstoff, Uran und anderes eben dann abzusichern. Und das ist jetzt, denke ich, auch auf der europäischen Ebene ein neues Problem, wo wir auch den Finger in die Wunde legen müssen und sagen, deshalb erst recht, Atomausstieg muss europaweit auf die Tagesordnung kommen.
Wenn Sie jetzt konkret nochmal Forderungen formulieren würden, wenn Sie sie an die Politik formulieren würden, was wären das für Forderungen?
Ja, neben dem, was wir gerade schon besprochen haben, natürlich Atomausstieg sofort, Europa und weltweit. Wenn ich jetzt dann die Situation in Deutschland betrachte, auch mit der Ampelregierung, dann steht da meines Erachtens an, die Ampelregierung hat ja verkündet, dass sie bis April, Mai ihre Vorstellungen zur Energiewende vorlegen. Den Koalitionsvertrag, wenn man den liest, da sind, sag ich mal, schon gute Ansätze drin. Sie wollen zumindest mal die Deckelung, also den Zubau, dann drastisch erhöhen. Sagen wir aber ganz klar, die gesamte Deckelung muss weg. Dann steht leider im Koalitionsvertrag auch noch drin, dass sie den Ausschreibungszwang bei Windrädern beibehalten wollen. Falscher Weg. Der Ausschreibungszwang muss weg. Praktisches Beispiel. Das Windrad in Ingersheim, also es besteht bei uns überhaupt keine Möglichkeit mehr, mit dem Ausschreibungszwang neue Windräder zu bauen. Weil wenn du dich an dem bürokratischen Prozedere über die Bundesnetzagentur beteiligst, musst du schon in Vorleistung gehen. Du musst dann zum Beispiel auch mindestens 30.000 Euro für jedes Megawatt, das Windrad haben soll, an Sicherheiten hinterlegen. Und dann nimmst du an einer bundesweiten Ausschreibung teil. Jetzt haben sie neu eingeführt, dass 15% in den Süden gehen sollen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn jetzt Bürgerprojekte oder Stadtwerke und andere Windräder bauen wollen, dass sie einen Zuschlag kriegen mit einer bundesweiten Ausschreibung, wo es nur darum geht, wer hat die günstigsten Windvoraussetzungen und braucht dann am wenigsten Einspeisevergütung, dann ist der ganze Süden in Deutschland abgenabelt. Und deshalb ist unsere Forderung auch, man braucht wieder eine Planungssicherheit, wenn einer ein Windrad baut, geht es um 25 bis 30 Jahre genauso Photovoltaikanlage auf die Dächer. Und daher brauchen wir eine Planungssicherheit, wo nur die Direktvermarktung, die jetzt gilt, und nur die Marktprämie von der Leipziger Strombörse nicht ausreichen. Sondern man muss dann sagen, es gibt eine Sicherheit, eine Grundvergütung, die man dann festschreibt oder die dann auch leben kann. Aber jetzt haben wir gerade explodierende Marktpreise. In 10 Jahren oder vor einem Jahr, muss ich sagen, haben wir Negativmarktpreise gehabt, wenn wie heute die Sonne schien und der Wind weht. Und dann gehen die Betreiber von neuen Anlagen quasi leer aus. Oder dann haben sie keine kostendingende Vergütung mehr. Und deshalb brauchen wir da zur Planungssicherheit A eine grundlegende Änderung und auch eine Mindestvergütung. Und dann eben muss es möglich sein, Wind und Sonne zu nutzen. Vor allen Dingen auch Photovoltaik. Speziell bei der Photovoltaik wurden viele Ausbremsregelungen noch eingefügt. Unter anderem große Dächer, Lagerhallen, Firmen, Mieterstrom auf großen Häusern. Beim Mieterstrom muss man dann eine Firma gründen, also um den Strom an Dritte weitergeben zu können. Dann soll man noch die Hälfte bzw. die ganze EEG-Umlage, die es wegfällt, bezahlen. Auch bei großen Dächern wurde vor 1,5 Jahren noch eingefügt, man soll sich entscheiden, ob man Eigenverbrauch macht oder einspeist. Ja, Quatsch, jeder möchte natürlich Eigenverbrauch machen und den Rest einspeisen. Mit der bestehenden Regelung ist es so, wenn du dann sagst Eigenverbrauch und dann speise ich alles ein von meiner großen Dachfläche, bekomme ich nur die Hälfte vergütet. Und das meinen wir, also diese ganzen Sachen, da muss die Ampelregierung sofort einen Schnitt ziehen und sagen, ungebremst Photovoltaik pushen, denn Photovoltaik ist das Naheliegendste. Da kann man in diesem Jahr, im nächsten Jahr Quantensprünge machen, einen Zubau von neuen Anlagen, wenn man alles wegschafft. Beim Wind, da braucht man einen Vorlauf von mindestens, 2, 3 oder 4 Jahren, wenn man schnell ist. Da braucht man, was jetzt auch vorgesehen ist, aber genaue Flächenausweisungen. Man braucht auch neue Regelungen, wie man es dann mit Naturschutz macht. Man braucht Regelungen im Detail, wie man es zum Beispiel dann auch mit Windrädern im Wald macht. Da gibt es einzelne Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, die da schon viel weiter sind, wie zum Beispiel wir in Baden-Württemberg mit solchen Regelungen. Deshalb hat Rheinland-Pfalz schon 1000 Windräder heute mehr wie mir. Und das ist der Forderungskatalog, den wir jetzt haben, den die Ampelregierung im nächsten halben Jahr alles praktisch auch anpacken muss.
Was steht bei Ihnen konkret noch als Aktionsbündnis eigentlich an der Tagesordnung? Also was für Veranstaltungen, was für Aktionen sind da in naher Zukunft zum Besuchen vielleicht auch?
Ja, die wichtigste, die größte hatten wir am Sonntag letzter Woche. Das war die Jahresdemo zu Fukushima. Wir selber haben vom Aktionsbündnis aus dann noch den Plan. Also wir machen dieses Jahr noch 5 weitere Sonntagsspaziergänge. Der nächste dann am 3. April am Windrad in Ingersheim. Und dann steht für uns jetzt aber natürlich das Thema real auch an, Laufzeitverlängerungen. Also wenn es je in den nächsten Wochen oder Monaten beschlossen werden soll, dass Laufzeitverlängerungen kommen, dann werden wir natürlich schauen, dass man große Protestaktionen auch so schnell wie möglich dann in Neckarwestheim dann durchführt, beziehungsweise bundesweit dann auch Aktionen der Anti-AKW-Bewegung kommen. Und ansonsten sind wir auch vernetzt, gerade zum ganzen Thema Energiewende, und werden das auch verfolgen. Ich denke, dass so, ich sag's mal, wir als klassische Alte an die AKW-Bewegung mit den neuen Bewegungen dranbleiben müssen beim Thema Fossile. Denn es ist zu befürchten, dass jetzt statt Gas wird jetzt die Kohle gepusht. Kretschmann, unser grüner Landesvater, in Anführungszeichen, hat ja schon verkündet, es gibt keine Denkverbote. Weder Atom, also Laufzeitverlängerungen, noch bei Kohle. Alles ist möglich. Und das werden sehr herausfordernde Monate und Jahre, denke ich, für uns als Bewegung werden.
Ja, viel zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie noch einen Appell hätten an unsere Zuhörerinnen, was würden Sie da gerne formulieren wollen?
Da würde ich sagen, informiert euch über den Stand, was gerade politisch abgeht, zum ganzen Thema Energiewende. Wenn jemand dazu in der Lage ist, also dass er ein Haus hat oder die Möglichkeit hat, Photovoltaik irgendwo zu installieren, soll er sofort machen. Ansonsten, es gibt Tübingen, weiß ich jetzt nicht, aber gibt sicher auch einen Solarverein. Stuttgart gibt es Solarvereine, Ludwigsburg, Heilbronn, überall gibt es Solarvereine, beziehungsweise gibt es Energiegenossenschaften. Aktiviert euch, geht hin. Oder wenn ihr Geld übrig habt, in Anführungszeichen, gebt es bitte denen, dass neue Windenergieanlagen oder Photovoltaikanlagen so rasch wie möglich gebaut werden können.
Dann danken wir vielmals für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und genau, das war Herbert Würth vom Aktionsbündnis Castor Widerstand Neckarwestheim. Wir wünschen euch noch einen schönen Freitag und ein gutes Wochenende und genau, sehen uns dann am Montag wieder oder hören uns am Montag wieder. Tschüss.
Tschüss. Ja, tschüss, danke.